wir brauchen 5000 Fahrzeuge in einer Flotte, um wirklich einen extrem positiven Effekt, 2% Anteil von Moya im Modal Share, aber dadurch eine Steigerung von 5,5% auf den klassischen ÖPNV-Trägern, Bus und Bahn, dass wir diesen positiven Effekt erzielen können. Dafür brauchen wir Dichte, dafür brauchen wir viele Fahrzeuge. Und da hält uns heute zurück, dass wir die Fahrer und Fahrerinnen in dieser Anzahl gar nicht gewinnen können.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zur neuen Folge der Mobility Pioneers. Mein Name ist Jürgen Stackmann. Ich bin am Institut für Mobilität der Uni St. Gallen tätig. Ich freue mich, mit euch zusammen heute Björn Bender zu begrüßen, der mich als Co-Host durch den Tag begleitet, durch die Sendung. Hallo Björn.
Hallo Jürgen, freut mich sehr. Freut mich auf eine spannende Ausgabe.
Ja, und wir beginnen heute ein neues Kapitel in unseren Reihen zum Thema Kunde mit einer total spannenden Sendung, weil wir das Glück haben, einen total spannenden Protagonisten, der New Mobility bei uns zu haben, mit einer fantastischen Firma. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Erstmal aber herzlich willkommen, Sascha Meyer. Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Björn. Schön, hier zu sein. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.
Ja, und ihr wundert euch wahrscheinlich, wer ist denn Sascha Meyer? Den möchte ich euch ganz gern vorstellen. Saschas Karriere war im Zeichen der Digitalisierung von Services und Dienstleistungen im Rahmen der Mobilität. Hat viele Stationen durchlaufen, ist im Jahr 2017 zu Moya gewechselt. Über Moya werden wir uns gleich lange unterhalten. Ein ganz spannendes, wie wir vom IMO glauben, auch zentraler Baustein für zukünftige Mobilität, ein ganz wichtiger Baustein. Und Sascha ist jetzt nach 5 Jahren im August diesen Jahres, August 22, zum CEO von Moya ernannt worden. Sascha, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich tollen Promotion.
Ja, vielen Dank. Spannende Aufgaben vor mir und ich freue mich, dass ich hier das Vertrauen habe, Moya jetzt auch in das autonome Zeitalter führen zu dürfen, nachdem wir unseren Ride-Pooling-Dienst hier in Hamburg und Hannover als Produkt etabliert haben.
Ja, Sascha, du hast schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, vielen Menschen im Norden, die in Hamburg leben, die in Hannover leben, die kennen natürlich Moya, weil Moya natürlich nicht nur digital ist, sondern auch physisch viel fährt und man stolpert praktisch immer wieder über Moya-Fahrzeuge. Aber vielleicht beginnen wir einfach mal damit, dass du nochmal ein bisschen erklärst, was macht Moya? Warum seid ihr gerade eigentlich nur in diesen beiden Städten im Norden unterwegs und was zeichnet euch gerade heute aus?
Ja, gern. Erstmal, was macht Moya? Wir bieten flexible Mobilität in Städten durch Ride-Pooling an. Das tun wir voll elektrisch und wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das heißt also von der Fahrzeugkonzeption über den Flottenbetrieb mit festangestellten, sozialversicherten Fahrern und Fahrerinnen hin zu der gesamten Logik, den Algorithmen, wie betreiben wir denn die Flotte in der Stadt, wo schicken wir sie hin und eben der Vertriebskette, sprich den Kanälen, in die der Kunde dann die eigentliche Mobilität, die eigentliche Fahrt dann buchen kann und das auch im Zusammenspiel mit dem ÖPNV hier in Hamburg, insbesondere mit der Hamburger Hochbahn. Das sind für uns die Bestandteile, die wir über die gesamte Kette des Ride-Poolings in Hamburg und Hannover auf die Straße bringen. Was ist das Ziel dahinter? Für uns ist relativ klar, wir sehen Ride-Pooling als ein Schlüssel zur Mobilitätswende, weil Ride-Pooling für uns eine flexible Ergänzung zum ÖPNV ist. Wir haben ja die Herausforderung, wir wollen mehr Menschen davon überzeugen, ÖPNV zu nutzen. Und auf der einen Seite brauchen wir natürlich die ganz klare Dichte, die Massentransportmittel mit Bus und mit der Bahn, die eben große Mengen an Menschen durch die Stadt befördern können. Aber wir wissen, es braucht eben diese Ergänzung, die mit eben On-Demand-Verkehr, mit Pooling in die Stadt kommen kann, zu sagen, man hat eben die Möglichkeit, Menschen vom Komfort und von der Servicequalität eine echte Alternative auch zum Einsatz des eigenen PKWs zu bieten. Und da sehen wir Pooling eben perfekt positioniert, um zu sagen, auf der einen Seite haben wir Verkehrsentlastung. Wir sind heute schon lokal emissionsfrei. Das heißt, wenig Abgase, wenig Lärm in die Stadt zu bringen und auf der anderen Seite aber einen echten Komfort und ein Serviceversprechen zu haben, um eben als Ergänzung im ÖPNV zu agieren. Und das ist unsere Perspektive, weshalb wir daran arbeiten, dieses Produkt rundzukriegen, es in die Stadt, in die Herzen der Menschen einzubringen, um zu sagen, das ist eine skalierbare Basis, um dann in der Zukunft eben ein zukünftiger Baustein in der Mobilität zu sein.
Jetzt wissen wir, Sascha, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Studien, On-Demand-Verkehre funktionieren in vielen Teilen nur, wenn sie flächendeckend angeboten werden und eben nicht nur punktuell, ich sag mal, als First-Last-Mile-Lösungen für nur schlecht erschlossene ÖV-Gebiete. Du hast noch ein paar andere Kriterien eben genannt, wie Pooling, wie Komfort, wie und so weiter. Was habt ihr so gelernt in Hamburg in eurer Zeit bisher? Wo sind wirklich die Stellschrauben, dass das Angebot eine hohe Akzeptanz findet und dass es am Ende eigentlich in Mobilitätsverhalten eines Menschen so Einzug hält, dass es das Verhalten auch wirklich positiv beeinflussen kann, respektive verändern kann?
Das ist in der Tat, bist du da schon sehr weit voraus in der Diskussion. Du kennst die Studien dahinter. Es ist nicht Common Knowledge zu sagen, alle verstehen, dass eben Pooling nicht nur der First-Last-Mile-Dienst ist. Und das sehen wir auch bei uns. Einer der wesentlichen Stützen unseres Dienstes ist, dass wir von Haltepunkt zu Haltepunkt direkte Verbindungen anbieten. Und das schätzen Kunden ungemein. Wir haben keine Umsteigeverbindung und es wird sehr schnell deutlich, Familien mit kleinen Kindern, die mit uns reisen wollen, Menschen, die sagen, ich muss jetzt eine Tangentialverbindung in der Stadt nutzen, ich möchte nicht dreimal umsteigen, um zum Flughafen zu kommen, ich möchte jetzt sehr schnell beispielsweise zu meinem Arbeitsplatz gelangen und kann mir jetzt nicht erlauben, zu viele Verbindungen zu nutzen, will da auch Verlässlichkeit drin haben. Das sind Elemente, die sehr stark dafür sorgen, dass der Dienst angenommen wird. Und wir merken es, wir decken eine große Fläche der Stadt in Hamburg ab, also fast 200 Quadratkilometer heute. Das macht schon also alles der stark besiedelte Teil im Norden der Stadt aus. Wir merken aber auch in den Reviews, die wir bekommen, die Fragen sind, sobald wir die Grenzen erweitert haben, wann kommt der jetzt in den nächsten Stadtteil? Also dieser Bedarf der Menschen zu sagen, komm zu uns, ermöglicht uns Mobilität in der ganzen Stadt, das ist für uns sehr tragend. Und da merken wir, das ist einer der Kernpunkte, die wir bieten. Ein weiterer ist das Thema Komfort, das ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Wir haben ja bewusst ein Fahrzeug mit der Hilfe von Volkswagen konstruiert, dass diese Bedarfe zu sagen, ich habe Privatsphäre, ich teile, aber es ist eben eine komfortable Erfahrung. Es fühlt sich so ein bisschen, sagen wir immer, an wie Premium Economy im Flugzeug. Es ist jetzt nicht Business Class, es ist kein Luxus-Chauffeurdienst, es ist aber auch nicht quasi der Stadtbus, mit dem ich fahre. Und diese Positionierung, dass neben Menschen auch wahr, dass es bequem ist für sie und dass sie da diesen Komfort, die sie aus dem Auto kennen, die Ruhe, die Fahrbequemlichkeit, dass die auch entsprechend bei uns mit reinschwingt. Und das sorgt viele dafür, dass sie eben sagen, okay, jetzt nehme ich doch mal ein Moja, statt vielleicht auch meinen privaten Pkw zu benutzen.
Sascha, du beschreibst, glaube ich, das ganz, ganz plastisch. Gibt es eigentlich weltweit irgendetwas Vergleichbares zu euch? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden eigentlich als 360-Grad-Anbieter von, ich sag mal, Hardware, Software, operational Know-how und eben halt mit so viel Know-how in einer Stadt schon live unterwegs zu sein. Gibt es sowas Vergleichbares wie Moja nicht irgendwo anders oder seid ihr wirklich ein Unikat?
Es gibt alle Bestandteile einzeln, die kann ich mir auch kaufen. Ich könnte heute am Markt eine Ausschreibung machen und sagen, gib mir mal bitte die Software, gib mir mal bitte den Betrieb. Vielleicht finde ich auch jemanden, der ein Fahrzeug baut, das sehr ähnlich ist, das dann zum Einsatz kommen kann. Aber es gibt nicht diese Gesamtorchestrierung. Und da merken wir eben, es ist nicht nur mit einem Baustein getan, sondern ich muss diese Kette gesamtheitlich denken. Ich muss überlegen, wo bringe ich meine Fahrzeuge hin? Wie trainiere ich meine Fahrenden? Wie sorge ich dafür, dass ich eine coole Experience auf der Vertriebsseite hin zum Kunden habe? Wie bringe ich das alles zusammen? Und diese Orchestrierung der Bausteine, die sehen wir als sehr essentiell für die Customer Experience auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für das Thema Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei uns. Wir brauchen diese Instrumentarien, damit das Modell funktioniert und wir sind, glaube ich, aus meiner Kenntnis heraus der Anbieter, der am meisten Erfahrung in einer Stadt mit einer großen Flotte, mit elektrischen Fahrzeugen in dieser Gesamtheitlichkeit hat.
Jetzt habt ihr eine fantastische Value Proposition, Sascha, die du eben gerade beschrieben hast. Ihr seid quasi einzigartig in dem Umfang. Und jetzt kommen ja immer so Fragen, ja, warum gibt's die denn nur im Norden? Warum gibt's die nur in Hamburg und Hannover? Warum breitet sich das Produkt nicht schneller aus? Was ist auch mit den ganzen Diskussionen, die vielleicht mit dem ÖPNV ja nach wie vor noch laufen? Ja, wie kann man sich dort auch in Kooperationen finden? Was ist mit der Diskussion Taxi versus Ridepooling? Kannst du uns mal so zu diesen Fragestellungen, die man ja immer wieder liest, auch in der Öffentlichkeit, kurz eine aktuelle Einschätzung geben?
für uns, wir fühlen uns noch nicht bereit zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt. Ja, das liegt zum einen daran, dass wir einfach noch eine lange Liste an Themen haben, wo wir sagen, die wollen wir einfach verstehen, die wollen wir durchdringen und wir wollen es erstmal rund machen in der Flottensteuerung, in der Customer Experience, wo wir für uns noch den Anspruch haben, da wollen wir noch einen Schritt besser werden, als das heute der Fall ist. Das ist ein Produktentwicklungsteil, den müssen wir lösen, da sind wir fähig zu, da brauchen wir jetzt schlichtweg Zeit. Wir haben etwas über Corona verloren, weil wir dort 2 Jahre hatten, in denen wir entwickeln konnten, aber nicht validieren. Wir wollen ja auch messen und lernen, kommt das, was wir tun, beim Kunden gut an? Das müssen wir jetzt nachholen und da arbeiten hinter den Kulissen die Kolleginnen und Kollegen stark dran, das alles zu verstehen und dann die nächsten Schlüsse auch zu ziehen, das Produkt runder zu machen. Der zweite große Hämmer für uns, der uns von der Skalierung zurückhält, ist der Arbeitsmarkt, weil wir wissen aus unseren Simulationen, wir arbeiten hier mit der Stadt und mit der Hamburger Hochbahn stark daran zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass dass Moja als Teil des ÖPNV wirklich eine Relevanz hat. Und da wissen wir, wir sprechen nicht über 100 Fahrzeuge. Wir haben heute 500 in der Flotte, können so 200, 220 in Spitzenzeiten parallel betreiben, sondern wir brauchen 5000 Fahrzeuge in einer Flotte, um wirklich einen extrem positiven Effekt, 2% Anteil von Moja im Modal Share, aber dadurch eine Steigerung von 5,5% auf den klassischen ÖPNV-Trägern, Bus und Bahn, dass wir diesen positiven Effekt erzielen können. Dafür brauchen wir Dichte, dafür brauchen wir viele Fahrzeuge. Und da hält uns heute zurück, dass wir die Fahrer und Fahrerinnen in dieser Anzahl gar nicht gewinnen können. Wir merken heute, wir haben 800 Fahrende bei uns unter Vertrag für 5000 Fahrzeuge. Da bräuchten wir fast 12.000, 13.000 Fahrende, die gibt es in einer Stadt wie Hamburg nicht, die gibt es auch nirgendwo anders. Und erst wenn wir das schaffen, diese Dichte an Angebot und an Nachfrage zu generieren, die danach folgt, dann können wir weiter skalieren, weil wir dann das Gefühl haben, wir können auch wirklich substanziell was für die Verkehrswende beitragen und landen eben nicht in der Situation, am Rand zu bedienen oder nur Rosinenpickerei in der Stadt im Kern betreiben zu müssen. Und dafür brauchen wir autonomes Fahren.
Eine Zwischenfrage zu diesem Punkt. Also im Kern ist der Kern, ich sag mal, der Verkehrswende Hamburg, nehme ich jetzt mal, weil ihr seid dort zu Hause auch mit der Stadt abgestimmt, ist es, dass praktisch Moja zweites Netz aufbaut, ist mal quasi ÖPNV aufbaut und damit tatsächlich auch die Notwendigkeit, eigenen Pkw-Besitz zu haben, absolut minimiert in der Stadt. Ist das Verkehrswende auf den Punkt gebracht für Hamburg?
Das ist das Konzept, das wir mit der Hochbahn, mit der Stadt tief diskutiert, simuliert haben, wo wir sagen, das ist genau die Kombination starker ÖPNV, Verdichtung des Angebotes, zusätzliche U-Bahn- und Buslinien, aber eben für die Flexibilität, für den Komfort, für die Fälle, in denen der normale ÖPNV nicht attraktiv für die Menschen und für einen Anwendungszweck ist, zu sagen, dort ergänzt Moja, dort ergänzt On-Demand-Pooling den ÖPNV, um eben eine ganzheitliche Angebotsqualität und damit eine echte Alternative darzustellen.
Das wäre dann Mobility as a Service oder Mobility on Demand in Perfektion. Ne? Das heißt, egal wo ich dann wäre in der Stadt Hamburg, ich sag mal, wie ihr den Kreis gezogen habt da mit der Stadt und mit der HVV, wäre dann praktisch on Demand ein Fahrzeug von euch in erreichbarer, auch zügiger Nähe. Wäre das richtig? Das wäre ungefähr 5000 in der Stadt.
Genau, 5000 in der Stadt, dann 700 Quadratkilometer, das ist die gesamte Fläche der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir decken dann alles ab, auch die ländlichen Bereiche, die dazugehören, und würden dann mit diesen 5000 Fahrzeugen in der Lage sein, innerhalb von 4,5 Minuten allen Menschen eine Form von geteilter Mobilität anzubieten. Wir brauchen dann eben auch den starken ÖPNV als das Rückgrat. Dann haben wir ja Verlagerungseffekte vom Pkw hin zum ÖPNV, zu diesem Umweltverbund, den wir erreichen wollen. Aber eben der Puzzlebaustein, der die Flexibilität, der die ländliche Versorgung mit reinbringt, der die Flexibilität für die Menschen mit reinbringt, das ist dann On-Demand-Ride-Pooling.
Jetzt machen wir ja aktuell, Sascha, so ein paar Ausgaben zum Thema Customer, also zum Thema Kunde, weil wir in unseren Mini-Staffeln in diesem Podcast starten und sehr stark die Kundenperspektive einnehmen wollen und darüber mit unseren Gästen diskutieren, was braucht es wirklich, um Kundinnen emotional, rational abzuholen und bei der Mobilitätswende mitzunehmen. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn ihr auf eure Kundinnen heute schaut, ist es so ein bisschen, ich sag mal, das klassische Schema der New Mobility, also Early Adopter, vorwiegend männlich, zwischen 30 und 40, digital affin etc.? Oder seht ihr da vielleicht durch das Beschriebene schon ein ganz anderes Bild, nämlich dass es sehr inklusiver wird, dass viele Personengruppen eigentlich mit euch fahren, die vorher vielleicht so ein bisschen auch von der Mobilität abgeschnitten waren? Wie ist da euer Bild heute drauf?
Ja, unsere ursprüngliche These war genau die, die du beschrieben hast. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wer wird primär in unseren Fahrzeugen sein? Das werden genau der Personenkreis, wie du ihn benannt hast, wird bei uns auch wieder auftauchen. Wir waren sehr, sehr überrascht, dass von Start an in Hamburg seit April 2019 wir sehen, dass die Gruppe viel heterogener ist, die unseren Service nutzt. Kurz, um euch da ein paar Fakten zu geben, jeder vierte Nutzer von Moja ist über 50 Jahre alt. Das heißt, dort haben wir überhaupt schon mal nicht mit gerechnet, dass wir so einen hohen Durchdringungsgrad haben. Und selbst die Kohorte über 45 ist größer als die Kohorte von 30 bis 45. Und das zeigt einfach, dass wir tatsächlich dort Nutzer, Nutzerinnen adressieren, die sonst eben stark auch monomodal unterwegs sind oder es sich auch entsprechend leisten können, monomodal unterwegs zu sein, aber eben aus Überzeugung dann entsprechend multimodale Dienste nutzen. Auch für uns überraschend gewesen ist ein Frauenanteil von 45%. Ja, das heißt, wir sind nahezu gleichermaßen Frauen wie Männer unter unserer Hamburger NutzerInnen vertreten. Und das war für uns auch ein überraschender Effekt. Und das kommt zu großen Teil aus dem, was ich eingangs auch benannt habe. Die direkten Verbindungen ist einfach ein sicheres Gefühl. Es ist eine geteilte Mobilität. Ich bin jetzt als Frau dort auch nicht alleine mit einem Fahrenden unterwegs, sondern es gibt immer die Möglichkeit, dass weitere Fahrgäste mit hinzukommen. Und das gibt ein sicheres Gefühl. Das sind Effekte, die haben wir vermutet, aber da waren wir uns nicht sicher, wie lange dauert es, bis die NutzerInnen es entsprechend verstehen. Und da sind wir jetzt froh, dass es sehr, sehr schnell geht, dass es ankommt. Ja, multimodal, ich habe es angesprochen, 3 von 4 NutzerInnen bei uns nutzen jede Woche mindestens 2 verschiedene Verkehrsmittel. Und das war auch ein Stück weit erwartet, dass wir die Menschen, die sowieso schon gewohnt sind, einen Mobilitätsmix zu leben, bei uns auch ankommen und den Service nutzen. Nichtsdestotrotz, was uns freut, wir haben auch einen recht hohen Anteil von Nutzerinnen und Nutzern, die bei uns ausschließlich sonst monomodal unterwegs gewesen sind. Schaffen wir es jetzt auch zu überzeugen, zu sagen, Mensch, lass das doch Auto mal stehen und nutze einfach mal Moja als Alternative. Und das wird uns auch gespiegelt, dass man uns dort auch sieht und entsprechend wahrnimmt.
Kurz, Sascha, Entschuldigung, kurze Zwischenfrage dazu. Du sagst es multimodal 2-mal die Woche unterschiedliches Verkehrsmittel. Wie ist es intermodal in der Reisekette? Ne? Punkt-to-Punkt-Verbindung ist das USP eigentlich. Aber du hast auch vorhin die Kooperation mit dem HVV oder der Hochbahn angesprochen. Das heißt, wie viel steigen effektiv um, wisst ihr das, von der S-Bahn-Station oder der U-Bahn-Station in den öffentlichen Verkehr?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr gering. Wir haben keine jetzt belastbaren Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Wir haben aber Indikationen aus den ersten Befragungen, die wir 2019 mit 12.000 Menschen durchgeführt haben. Und dort ist klar, dass Moja eben als dieses Punkt-zu-Punkt-Verkehrsmittel wahrgenommen wird. In der Kette sind wir nicht belastbar genug planbar für den Kunden. Das wird dann besser, wenn wir diese schnellen Verfügbarkeitszeiten haben, über die ich eben sprach. Aber heute mit unserer Flotte, die wir bedienen, haben wir Anfahrtszeiten, die liegen so im Bereich 10 bis in hohen Nachfragezeiten auch mal 15 Minuten. Und damit schaffen wir noch nicht diese Verlässlichkeit in der Buchung, dass der Kunde jetzt sagt, Mensch, da weiß ich jetzt, da steht das Moja, da steige ich dann entsprechend schnell ein und habe es verfügbar. Da müssen wir noch hinkommen. Das geht dann über die Dichte. Ich glaube, dann werden wir das auch viel mehr sehen, dass das erreicht wird, dass dann Menschen dann besser, schlauer kombinieren können und es verlässlich von uns auch geliefert wird. Momentan ist es stärker der Anwendungsfall, ich möchte von A nach B kommen und nutze für die Wegstrecke dann Moja.
Sascha, du hast gerade im Satz erwähnt, dass das Thema autonomes Fahren, also Fahren ohne Fahrer, weil ihr sagt, ihr kriegt gar nicht genug Fahrer für ein skaliertes Moja-Programm in Hamburg zusammen. Wahrscheinlich ist es ja auch betriebswirtschaftlich einfach fast nicht darstellbar, ne? Mehrere Schichten die Fahrer da immer drin zu haben. Also wenn ich mal die Kernkriterien für Erfolg mitschreibe oder mithöre, sagt ihr, es ist die Skalierung in der Menge, ihr braucht viel mehr Produkte. Fahrende Produkte, einfach um diese Relevanz zu bekommen, damit ihr diesen großen Bedarf auch erfüllen könnt. Es muss autonom gefahren werden dabei. Ihr müsst aber trotz allem den Kundinnen diesen Sicherheitsaspekt kriegen, dass ich da einsteige und habe das Gefühl, ich bin in meinem Umfeld sicher. Es ist ja gerade nachts oder abends in Städten ein großes Thema, dass Menschen sich dorthin bewegen, wo sie sich sicher fühlen. Habt ihr mal Tests gemacht, wie fühlen sich eigentlich Kundinnen im Wesentlichen, aber auch Kunden, also wie fühlen die sich eigentlich in fahrerlosen Shuttles? Also das lese ich immer wieder in sozialen Medien, dass viele einfach sich kaum vorstellen können, abends in so einen Pott reinzusetzen, wo keiner da ist, der dir helfen könnte, wenn irgendwas ist. Das ist ja ein rein subjektives Gefühl. Wisst ihr, wie das in der Zukunft ausgehen könnte?
Wir wissen es nicht, aber wir teilen die gleiche Befürchtung, ja, dass wir glauben, einer der großen Barrieren, die Menschen wahrnehmen werden, ist das Fehlen von menschlichen Einflussfaktoren in einem solchen Fahrzeug. Und das eine ist das autonome Fahren selbst. Da bin ich von überzeugt, aus eigener Erfahrung, die ersten 1-2 Fahrten hat man noch schweißnasse Hände und schaut wild nach draußen und es stellt sich sehr schnell ein Systemvertrauen ein. Bei der 3., 4. Fahrt habe ich mich ertappt, wie ich dann angefangen habe, auf meinem Smartphone zu sehen, weil ich merkte, okay, das System funktioniert. Wird es für alle Menschen so schnell gehen? Sicherlich nicht. Es wird auch Gewöhnungseffekte sein. Es wird es nachziehen. Ich glaube, wir haben ähnliche Wahrnehmungen wie vor langer, langer Zeit. Wofür braucht man denn Handy? Wofür braucht man ein Smartphone? Und irgendwann kommt dann die große Welle der Adaption und dann werden wir es in der breiten Gesellschaft sehen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst, ist die Frage, wie gehen wir mit unseren Passagieren im Fahrzeug um? Ja, welche Wahrnehmung haben die? Und für mich ist da ganz wichtig, dass wir das Thema Menschlichkeit in diese autonomen Fahrzeuge mit reinbringen. Das eine ist, dem Fahrzeug zu vertrauen, dass er fahren kann. Aber auf der anderen Seite möchte ich dann das Gefühl haben, dass ein Mensch dabei ist, der entsprechend in das Fahrzeug reinsieht, der erreichbar ist, der verfügbar ist. Und dort arbeiten wir sehr stark darauf hin, zu sagen, welche Systeme, welche Zugangsmöglichkeiten brauchen wir technisch in das Fahrzeug hinein, um dann einen menschlichen Faktor liefern zu können, so dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt sagen, hey ID.Bus, halt mal bitte an, es brennt, und dann der ID.Bus sagt, ich habe dich nicht verstanden. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, das man unbedingt vermeiden muss, sondern dass man sagt, ich drücke auf einen Knopf, ein menschlicher Support, der eingreifen kann, der einem Vertrauen gibt, der ist verfügbar, und genau daran arbeiten wir, zu sagen, wir wollen natürlich einen skalierungsfähigen Dienst und das erfordert hohe Automatisierung, aber wenn der Kunde entscheidet und sagt, ich brauche jetzt Unterstützung, dann muss das so sein, wie wenn er heute einen unserer Fahrenden anspricht und sagt, hier, halt mal kurz an, mir geht's nicht gut. Das muss genauso schnell gehen und das müssen wir erreichen, damit wir dann das Vertrauen auch aufbauen können, aus diesen Fahrzeugen ein echtes Tool für eine Verkehrswende zu machen, damit der Kunde auch sagt, ich fühle mich hier sicher und ich fühle mich wohl.
Wie wichtig, Sascha, wird im Moment oder wird zukünftig auch, ich sag mal, der integrale Bestandteil in ein städtisches Mobilitätssystem sein? Meine persönliche Hypothese oder die Erfahrungen der letzten Jahre, die waren immer derart gelagert, dass wenn es nicht Teil einer Tarifstruktur ist, wenn es nicht mit öffentlich vielleicht irgendwann auch finanziell gefördert wird als Teil eines Verkehrssystems für eine Stadt etc. etc. Genau diese On-Demand oder auch die autonomen On-Demand-Lösungen, ich sag mal, es schwierig haben werden, sich durchzusetzen dauerhaft, ne, weil es eben genau um diese Fragestellung geht, die du eben angesprochen hast, und natürlich auch um die wirtschaftlichen Themen im Hintergrund. Wie seht ihr das? Wie läuft im Moment so eine Kooperation in Hamburg? Seid ihr, ich sag mal, der Lückenfüller, in Anführungsstrichen positiv gemeint, für den städtischen ÖPNV, oder seid ihr mehr und seid ihr integraler Bestandteil?
Ja, momentan sind wir noch in der Phase, wo wir Lückenfüller sind, und da sind wir stolz drauf. Ja, weil erstmal muss man sagen, es ist ja nicht hausgemacht, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen sowohl auf der politischen Seite als auch auf der Seite der heute aktiven Akteure mit den ÖPNV-Betreibern in der Stadt überhaupt akzeptiert wird und man eine partnerschaftliche, gemeinschaftliche Beziehung etabliert hat. Und das erleben wir hier in der Stadt. Wir springen ein mittlerweile, wenn es um Schienenersatzverkehr geht. Wir haben in den Corona-Zeiten Buslinien nachts ersetzt, dann wurde Moja quasi der ÖPNV, der für die Stadt verfügbar war, und wir haben eben ein gemeinsames Zielbild und eine gemeinsame Vision, wo es nicht heißt, oh, das blöde Auto und jetzt alle dagegen, sondern wo wir sagen, okay, wir brauchen eben kundenzentrierten Mix und wir brauchen eine Angebotsqualität, die eben dafür sorgt, dass Menschen auch wirklich umsteigen. Und da arbeiten wir über die Grenzen auch zusammen und sagen, wie kann es denn funktionieren? Und du hast einen wichtigen Punkt gebracht, weshalb wir auch glauben, es braucht die privatwirtschaftliche Perspektive. Das ist nämlich die Frage der Finanzierbarkeit. Wir müssen dahin kommen, dass Städte sich diesen Komfort auch gegenüber ihren BürgerInnen auch leisten können. Und das ist noch ein weiter Schritt und der wird auch mit autonomen Fahrzeugen nicht innerhalb von Tagen und Wochen passieren, sondern die Technologie muss günstiger werden. Sie muss sozial bepreist sein, dass man sagt, jeder kann sich diesen Komfort dann auch leisten, um eine echte Alternative zu sein. Und da braucht es, ich sag mal, die Optimierungskompetenz eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, um zu sagen, wir entwickeln dieses Geschäftsmodell, das dann auch skalierungsfähig ist. Heißt das, wir können in allen oder erwarten, dass wir in allen Situationen dann komplett kostendeckend Mobilität europaweit anbieten können? Sicherlich nein. Es wird auch Bereiche geben, wo wir Subventionen benötigen oder unsere Betriebspartner Subventionen benötigen. Aber das Entscheidende ist, es muss eben sehr nah an den Bereich einer Eigenwirtschaftlichkeit kommen, wo wir auch bewusst darauf hinarbeiten wollen mit autonomen Fahrzeugen, damit diese Frage der Finanzierbarkeit auch gegeben ist. Die Herausforderungen sind groß genug, die vor der Gesellschaft stehen. Und was wir nicht wollen, ist den Städten ein weiteres Subventionsfeld zu schaffen, sondern wir wollen sagen, hier ist eine echte Alternative, die sich weitgehend alleine tragen kann und ein attraktives Endkundenprodukt ist.
Sascha, du beschreibst ja eigentlich klassisch so ein bisschen Henne- und Ei-Problem. Ne? Ihr seid jetzt so, ich würde sagen, eine halbe Henne, ein Riesenei. So in der, ich würde sagen, in der Phase, wisst ihr extrem viel. Ihr wisst, glaube ich, auch, was als nächste Schritte notwendig sind. Dazu gehören eben halt mehr Produkte. Diese Produkte dürfen logischerweise dann keine, ich sag mal, Prototypen mehr sein, sondern müssen massenproduktionsfähig sein, damit sie günstiger werden. Software muss günstiger werden und so weiter. Wenn du mal nach vorne blickst, wann glaubst du jetzt, dass ihr in Hamburg eigentlich, ich sag mal, so einen Status erreichen könntet? In der Stadt, wo muss man wirklich sagen, wo die Stadt auch selbst mit euch gerne zusammenarbeitet, euch als Systempartner anerkennt, was wir auf dem Institut für eine absolute Notwendigkeit halten, dass das Zusammenspiel funktioniert. Wann seid ihr in Hamburg gefühlt so weit, dass ihr sagen könnt, hier könnten wir jetzt mal wirklich zeigen, wie so ein System aussieht? Und wie lange dauert es dann, nach Hamburg die nächste große Stadt zu nehmen? Also wir reden ja immer im großen Kontext der Verkehrswende eigentlich immer von allen und überall. In Wirklichkeit ist seid ihr ja tatsächlich skaliert in einer Stadt. Wie lange dauert das so, bis ihr so einen Service dann übertragen könntet auf eine andere, auf die nächste große Stadt, die sich dafür anbietet?
Tja, wovon wir überzeugt sind, ist, dass alles, worüber wir sprechen, Mobilitätswende, aber auch unser Erfolg, ist ein sehr langfristiges Unterfangen. Das heißt, für uns ist das nächste Etappenziel im Jahr 25 einen echten Level-4-Betrieb in einem kommerzialisierten Umfeld aufzunehmen. Also ein Fahrzeug zu haben, das eben serienzulassungsreif ist, die Prozesse zur Zulassung mit der Stadt geklärt zu haben, das Produkt auch rund zu haben, dass man sagt, ich möchte auch diese autonomen Fahrzeuge nutzen. Und das ist für uns der Startpunkt einer Skalierung, wo wir sagen, dieses Zielbild, die 5000 Fahrzeuge mal als Größenordnung, als Vision festgeschrieben und die damit verbundenen verkehrlichen Erfolge, die wollen wir im Jahr 2030 dann erreicht haben aus heutiger Perspektive. Wir werden dann sicherlich beginnen, die Erfahrungen schon früher in andere Städte zu bringen. Nicht jede Stadt ist wie Hamburg. Hamburg ist eine vergleichsweise große und wohlhabende Stadt. Wir müssen dann auch sehen, wie tragen wir es in Mittelstädte, wie tragen wir es in ganz große Städte, was werden da die Einschränkungen, die Herausforderungen sein und auch ist Deutschland anders als Portugal oder das UK und dort müssen wir reinsehen und sagen, okay, was müssen wir noch anpassen. Und deswegen sehen wir, dass wir dann ab dem Zeitraum 25 auch beginnen, weitere Piloten auszubauen in anderen Städten, um dann eben das Thema AD-Ride-Pooling in der Fläche verfügbar zu machen. Dafür brauchen wir den politischen Rahmen, dafür brauchen wir die regulatorischen Umfelde für Ride-Pooling, dafür brauchen wir auch für das autonome Fahren die regulativen Umfelde. Und wir merken jetzt, dass kontinuierlich wir dorthin kommen, dass das, was vor 3-4 Jahren noch alles eher bei vielleicht 0-10%, wir heute eher eine Perspektive haben. Wir sind jetzt schon bei 70% und sind deswegen zuversichtlich, dass wir ab 25, wenn die Technologie verfügbar sein wird, wir dann wirklich in eine Internationalisierung unseres Produktes einsteigen können. Endziel, ich denke, dass wir in europaweit wirklich On-Demand-Ride-Pooling-Dienste sehen, in den großen Städten 2035, in der Fläche 2040.
Also von euch, ne? Parallel könnte es noch andere geben, aber sag mal, von euch ist so euer Plan, ist so in den Bereich reinzugehen.
Ja, das ist unsere Vorstellung. Wir kennen die Herausforderungen als Flottenbetreiber. Wir kennen die Herausforderungen von Physik, was es heißt, Betriebshöfe aufzubauen, Personal zu gewinnen. Das kennen wir jetzt schon aus einer Stadt mit 500 Fahrzeugen. Ich kann mich ein Stück weit schon einfühlen, welche Herausforderungen das bedeutet, das dann eben mit tausenden Fahrzeugen in Europa mit einer verteilten Organisation zu machen und vielen Partnern, vielen Ansprechpartnern auf einer politischen Seite. Das wird kein Landgrab, wie wir ihn vielleicht in den USA vor 15 Jahren mit Uber gesehen haben. So leicht wird in Europa das Thema autonomes Ridepooling nicht in den Markt kommen.
Ja, ich glaube, du hast es auch sehr gut beschrieben, Sascha. Ich glaube, die Hürden abzubauen und vor allem den langen Atem zu behalten, ich glaube, das ist das A und O auf dem Weg, ja, um dann eben auch in vielen Städten flächendeckend diese Services anbieten zu können. Das habt ihr ja bravourös bewiesen in den letzten Jahren. Ja, wir haben uns vor dem Podcast, darf ich kurz sagen, ein bisschen unterhalten, ne, über den langen Atem des VW-Konzerns, und das ist schon von außen betrachtet faszinierend, ja, dass ihr auch durch die letzten 3 Jahre mit vielen Herausforderungen gekommen seid und jetzt natürlich diese hoffentlich großen Assets, ja, aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, gut ausspielen könnt. Wir würden ein bisschen in Wenn-Dann-Fragen einsteigen und hätten da 3 vorbereitet. Ich würde mal mit der ersten starten. Wenn Moja eigenständige Wirtschaftlichkeit erreichen soll, dann?
Haben wir autonome, serienzugelassene Fahrzeuge? Oder eine Stadt, die bereit ist und so stark an geteilte Mobilität glaubt mit On-Demand-Verkehre, dass sie uns subventioniert, um Mobilität auch in die Randbereiche der Stadt zu bringen.
Wenn Verkehr in Innenstädten schnellstmöglich emissionsfrei werden soll, dann?
Brauchen wir bessere Fahrradwege.
Wenn Moja sich eine Sache von Städten wünschen könnte, dann
wäre es die Offenheit, die wir in Hamburg erleben, private Akteure, die öffentliche Hand so zu verbinden, auf eine gemeinsame Vision zu bringen, dass wir das Gefühl haben, man ist willkommen und man arbeitet gemeinsam an dem gleichen Anliegen, den Verkehr in Städten besser zu machen.
Ich glaube, gerade deine zweite Antwort zu den Fahrradwegen, ne, zeigt nochmal das Zusammenspiel, glaube ich, der unterschiedlichen Verkehrsträger. Und da kann man schon mit Recht sagen, Sascha, Hamburg ist da Vorreiter. Du hast vorhin das Thema Vision angesprochen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten von außen gefällt in Hamburg, ne? Dass diese Vision da ist, wie ein verkehrsstädtisches Bild in Zukunft aussehen soll. Und auch, ich sag mal, akzeptiert ist, dass es dafür unterschiedliche Anbieter braucht, die nicht nur aus der öffentlichen Hand kommen. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch aus der Institutsperspektive das Faszinierende am Thema Hamburg. Und vielleicht hast du das auch mit deiner dritten Antwort gemeint, dass man das ein bisschen übertragen sollte auf andere Städte. Habe ich dich da richtig verstanden?
Das ist korrekt, genau. Also die Offenheit, das gemeinsame Anliegen, die Perspektive zu sagen, man arbeitet über vermeintliche Grenzen zusammen und konzentriert sich eher auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede, um zu sagen, was brauchen wir denn, um das Ziel zu erreichen und wer kann am besten welche Kompetenz einbringen. Das ist das, was wir brauchen, um diese große Aufgabe, die vor uns allen steht, Mobilität in Städten nachhaltig zu ermöglichen, tatsächlich auch abgedroschen, aber das Bild auf die Straße zu bringen.
Klasse. Jürgen, ich hatte gerade gesagt, wir haben die 3 Wenn-Dann-Fragen kurz gemacht, weil wir die technischen Herausforderungen zu zweit gemeistert haben. Aber dir gebührt, lieber Jürgen, der Abschluss.
Vielleicht, Sascha, noch eine Bitte oder eine Frage. Moja steht für mich tatsächlich für was Einzigartiges, weil ihr über diese Zeit praktisch diesen Test eben halt nicht abgebrochen hat, nicht jetzt mal frustriert in die Ecke geguckt habe, sondern ihr habt es durchgehalten. Das ist tatsächlich etwas Einmaliges. Wenn du mal nach vorne guckst, welche Hilfe brauchst du von Politik, von uns als Instituten, von weiteren Unternehmern, von den Städten, um so eine Plattformidee tragbar zu machen für die nächsten Jahre? Wir kommen immer mehr zu dem Punkt, dass wir glauben, dass ohne Vernetzung und ohne das Mitwirken der einzelnen Partner aus den Kommunen, aus den Städten, aus Unternehmen nichts laufen wird für die Zukunft. Was ist dein größter Wunsch in diese Richtung jetzt aus den Erfahrungen Hamburg und Hannover?
Sehr entscheidend wäre für mich der offener Austausch über erzielte Ergebnisse. Björn hat es eben so eine für uns sehr wichtige Wahrheit gelassen ausgesprochen und gesagt, First-Last-Mile-Verkehre am Stadtrand, die funktionieren nicht. Ja, und das ist eine Überzeugung, die wir auch teilen, die wir auch gemacht haben, die auch in der Wissenschaft vorhanden ist. Nichtsdestotrotz, wir sehen jedes Mal die Pressemitteilung und sie schmerzen uns, wenn wir merken, dort wird Energie reingesteckt in ein Modell, bei dem wir das klare Verständnis haben, es kann nicht funktionieren. Es bietet nicht die Qualität dem Kunden, es bietet nicht die Effizienz, die notwendig ist. Und dort brauchen wir im Markt eine Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen, die schon vorhanden sind. Es hilft nicht, Fehler und Experimente, die nicht geglückt sind, zu wiederholen und erneut zu begehen, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, was haben andere gelernt. Ich lade jeden bei uns ein. Wir haben eine sehr umfassende Begleitforschung erstellt und publiziert. Das haben wir mit zwei renommierten wissenschaftlichen Partnern aus München und dem KIT aus Karlsruhe getan. Und da ist unglaublich viel Know-how von uns reingeflossen, was wir bewusst teilen, um den Markt nach vorne zu bringen. Und das wäre für uns schon der erste wichtige Schritt, zu sagen, was ist denn schon an Know-how da, darauf zurückzugreifen und zu sagen, okay, was sind denn die nächsten Schritte und was brauchen die relevanten Player am Markt, um die richtigen Umfelder zu erzeugen und vielleicht so ein bisschen die kleine private Innovationsagenda nach hinten zu stellen, um zu sagen, okay, wie können wir jetzt die nächsten richtigen Schritte in Europa auch befähigen. Und dann ist es eben genau dieser Netzwerkgedanke, den du aufbringst, zu sagen, wie können wir denn über die Grenzen Privatwirtschaft, öffentlich, wenn wir diese Label mal beiseite schieben und sagen, okay, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wie können wir uns so konfigurieren, wie können wir uns so in Projekten zusammenbringen, dass wir sagen, wir lernen alle davon und wir können alle gemeinsam das Thema On-Demand in Europa stärken.
Ja, ich denke mal, das ist ein klarer Auftrag auch für uns. Vielen Dank, Sascha, an der Stelle. Ich denke mal, wir werden noch häufiger auf dich zukommen. Schön, dich kennenzulernen an dieser Stelle, auch jetzt heute im Podcast. Ich denke mal, wir werden bei den Mobility Pioneers noch viel von dir sehen und viel von dir hören. Ich denke mir tatsächlich, habt ihr etwas Einmaliges in der Hand und wird interessant sein, euch weiter zu begleiten auf dem Weg in die Zukunft für eure Kundinnen und die Kunden.
Vielen Dank, Björn. Vielen Dank, Jürgen. Es war mir eine große Freude, bei euch Gast sein zu dürfen.
Vielen Dank, Sascha.
Ja, vielen herzlichen Dank, Sascha. War toll, mit dir zu sprechen.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!